بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. بقيمة النعم من الله صلى الله عليه وسلم امتحان بمهات شكاية أن بوفيد محمد صلى الله عليه وسلم أرسل كبة الله من هذا بلتن في ما إن شاء الله تهارات متى zweiten Sitzung weiter, heute am 23. Mai 2021 mit dem Kapitel 1, nachdem wir letztes Mal das Vorwort abgeschlossen haben. Der Autor, Hafizallah Ta'ala, sagte: Einführung in den Fiqh 1.1, sprachliche Bedeutung von Fiqh. Fiqh bedeutet sprachlich gesehen Verständnis. Allah Jalla Jalaluhu sagt: وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. Doch ihr versteht tafqahuna, ihr preisen nicht. Das im Vers verwendete Wort verstehen hat dieselbe Wortwurzel wie fiqh, nämlich fa, qaf, ha. Und ihr wisst, dass die arabischen Wörter meistens dreiradikalig sind, das heißt, sie sind auf drei Buchstaben zurückzuführen. In diesem Fall sind es diese drei Buchstaben fa, Qaf und Ha. Und auch wenn man Fiqh schreibt, schreibt man das ja nur mit drei Buchstaben. Allgemein betrachtet beinhaltet Fiqh somit nicht nur die Ibadah oder die Mu'amala, sondern auch die Aqidah, weshalb einige Gelehrte die Aqidah als den großen Fiqh, Al-Fiqh Al-Akbar, bezeichnet haben. Also Fiqh bedeutet ja Verständnis, das geht um das Verständnis der Religion, zu verstehen, letztendlich, was will Allah tabaraka wa ta'ala von seinen Dienern. Und das, was er von seinen Dienern will, ist ja entweder, dass sie an bestimmte Dinge glauben oder bestimmte Dinge tun bzw. unterlassen. Auf der einen Seite bestimmte Dinge glauben, das ist sozusagen der große Fiqh, Al-Fiqh Al-Akbar, das Wichtigere. Und dann gibt es Al-Fiqh Al-Asghar, das der kleine Fiqh, das heißt das, was Allah subhanahu wa ta'ala von seinen Dienern will, dass sie es umsetzen, also tun bzw. unterlassen. Und man kann das einteilen, man kann sagen, alles was sie tun, denn das Tun ist eine Art, Unterlassen ist auch eine Art von Tun. Und deswegen manche Ulama nennen die Aqidah den großen Fiqh und das, was wir klassischerweise als Aqidah bezeichnen, als den kleinen Fiqh. Und dieser kleine Fiqh beinhaltet, die kann man nochmal unterteilen, in zwei Kategorien. Alles, was wir im Fiqh lernen, ist entweder eine Sache zwischen uns und Allah, tabaraka ta'ala, oder es ist zwar zwischen uns und Allah, aber der Fokus ist auf die Geschöpfe, das heißt zwischen uns und den anderen Geschöpfen Allahs. Wenn es zwischen uns und Allah geht, dann geht es um die sogenannte Ibadah, die Gottesdienste, wie das sich Reinigen, das Beten, das Fasten und so weiter. Und wenn es zwischen uns und den anderen Menschen geht, dann nennt man das Mu'amala. Und da geht es zum Beispiel um das Kaufen, Verkaufen, Vermieten, Verschenken, Vererben und so weiter und so fort. Das sind die anderen Themen. 1.2. Gesetzliche Bedeutung von Fiqh. Aus religiöser Sicht betrachtet bedeutet Fiqh das Wissen um die religiösen, praktischen Urteile, die aus den detaillierten Belegen abgeleitet wurden. Das Wissen um die religiösen Urteile. Und die sind auch noch praktisch. Und die sind abgeleitet aus den detaillierten Belegen. Das sind die entscheidenden drei Dinge bei dieser Definition. Was bedeutet das? Schauen wir uns jetzt an. Erstmal ist das Wissen, Ilm, bedeutet in diesem Zusammenhang eine Sache so verstehen, wie sie wirklich ist. Das ist Ilm. Also wenn man etwas glaubt zu wissen, ist aber falsch, dann ist es kein Ilm, ist kein Wissen. Aber hier etwas zu wissen, wie es ist, und es ist auch tatsächlich der Fall, das nennt man Wissen. Also muss man mit der Wahrheit das übereinstimmen. Durch die religiösen praktischen Urteile, Hukum, sollen die theoretischen ausgeschlossen werden. Also wir haben ja gerade eben gesagt, wir haben beim Fiqh, entweder geht es zwischen, ist etwas verlangt, woran wir glauben müssen. Das ist sozusagen die Theorie. Du musst glauben, das ist ein Hukm, das ist ein Urteil, richtig? Du musst glauben an Allah, Ta'ala. Du musst glauben an die Engel. Du musst glauben an die Propheten und so weiter und so fort. Weil das alles sind theoretische Urteile. Theoretische Urteile, also theoretische Hukm. Hukm ist immer zum Beispiel, das ist wajib, das ist gültig, das ist ungültig. Das ist immer ein Urteil, ein Hukm. Und wir wollen uns aber jetzt nicht mit der Aqida beschäftigen, denn die setzen wir voraus. Und deswegen reden wir hier über die praktischen Urteile, nicht die theoretischen, die praktischen. Diese religiösen Urteile schließen die auf Logik beruhenden aus. Ja, also das heißt, wir haben, es geht um religiöse Urteile. Ja, zum Beispiel, das ist halal oder das ist haram. Es geht hier nicht darum zu sagen, das eine ist größer als das andere. Wenn eine Sache Teil eines anderen ist, dann ist auch das andere, also wenn A ein Teil von B ist, dann ist B größer gleich A. Aber das ist ein logisches Urteil. Darum geht es aber bei uns hier nicht. Es geht um religiöse Urteile. Und es geht um diese religiösen Urteile, diese praktischen, werden abgeleitet aus den detaillierten Belegen. Unter einem detaillierten Beleg versteht man in der Religion das, was dem gesunden Verstand dazu dient, zur richtigen Schlussfolgerung zu gelangen. Das heißt also, wir haben Belege, manchmal sagen wir auch Beweise, aber Dalil ist immer besser. Dalil, ein Hinweis, ein Beleg für etwas. Und dann haben wir den gesunden Menschenverstand. Der gesunde Menschenverstand benutzt einen Hinweis, einen Beweis, einen Beleg, einen Dalil, um zu einer richtigen Schlussfolgerung zu kommen. Wie zum Beispiel, das Beten ist Pflicht. Zum Beispiel, er liest einen Vers im Koran und dieser Vers ist ein Beleg. Der weist darauf hin, dass das Beten Pflicht ist. Wenn er jetzt einen gesunden Kopf hat, gesunden Verstand hat, dann benutzt er diesen Beleg und versteht ihn richtig und führt ihn dieser Beleg zu der richtigen Schlussfolgerung. Ansonsten, es bringt nichts, einen korrekten Beleg zu haben, eine Ayah aus dem Koran, aber wenn man nicht richtig gelernt hat zu denken, wenn man nicht richtig seinen Verstand nicht richtig benutzt. Und deswegen diese beiden Komponenten zusammenführen dann letztendlich dazu, dass man zur richtigen Schlussfolgerung kommt, man kommt zum richtigen Beweis. Entschuldigung, man kommt zum richtigen, man kommt zur Kenntnis, man kommt zum Wissen. Weil Fiqh heißt ja, haben wir gesagt, das Wissen um die religiösen praktischen Urteile. Also wir kommen mit diesen beiden Sachen zu dem wahren Wissen. Zum Beispiel Allah liebt dies oder Allah liebt diese Sache nicht. Wallahu tabarak ta'ala a'lam. Wir haben im Kapitel über Tahara, im Kapitel über die Reinigung, 11 verschiedene wesentliche Kapitel, die wir uns anschauen möchten. Und eines davon ist die Wasserarten. Wir wollen uns natürlich beschäftigen, letztendlich mit der ersten Säule des Islam, nachdem wir den Islam angenommen haben. Wir haben ja die Shahada gesprochen. Das ist ja kann man sagen, eine Sache der Aqida. Und jetzt als erstes verlangt der Islam von uns, die erste Säule ist das Salah. Wenn sie dir gehorchen, dann teile ihnen mit, dass Allah ihnen 5 Gebete pro 24 Stunden auferlegt hat. Weil das ist die erste Anordnung Allahs an einen Menschen, der bezeugt, dass es keinen Gott gibt außer Allah und dass Muhammad sein Diener ist. Und Voraussetzung dafür ist die Reinigung. Und Voraussetzung für die Reinigung ist, dass man weiß, also dass man sich, wenn man sich reinigen will, auf Deutsch erstmal Wudu machen zum Beispiel. Voraussetzung dafür ist, dass man weiß, was für Wasser darf man benutzen überhaupt, um sich zu reinigen. Vielleicht unter einer, für ihn ist es selbstverständlich, er macht den Wasserhahn auf und hat immer nur eine Art Wasser. Aber das ist halt nicht in allen Situationen und bei allen Menschen der Fall. Und die Frage ist eben, welche Art von Wasser darf man benutzen? Darf ich zum Beispiel Hahnwasser benutzen? Wenn ja, darf ich dann auch zum Beispiel Flusswasser benutzen, Meereswasser benutzen, wenn ich am Meer lebe, das Wasser einer Pfütze benutzen, das vom Regen, was das verursacht wurde und so weiter und so weiter. Das sind alles verschiedene Fragen. Ich muss wissen, welches Wasser ich benutzen darf. Und deswegen ist dieses Kapitel das erste der Kapitel über die Reinigung, über die wir uns unterhalten, über das wir uns unterhalten möchten. Die Themen im Fiqh sind weise geordnet und der Prophet, nach der Shahada ist das Salah die wichtigste Pflicht eines Muslims. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt: Miftahu Salati at-Tuhur. Der Schlüssel des Salah ist die Reinigung. Der Schlüssel des Salah ist die Reinigung. Und dieser Hadith ein Hinweis darauf, dass die Reinigung eine Voraussetzung ist für die Gültigkeit des Salah. Denn du kommst nur zum Salah in das Tor des Salah. Es gibt ja auch eines der 8 Tore von Al-Jannah, ist Salah. Es gibt Salah, es gibt Al-Rayyan, es gibt Al-Jihad, Al-Kadhimin, Al-Ghayd und so weiter. Für eines dieser Tore ist das Salah und der Schlüssel dorthin ist die Reinigung. Da das rituelle Gebet, das Salah, ohne Tahara. Tahara, was das bedeutet, nehme ich jetzt vorweg. Aber es bedeutet, dass ich eben für das Gebet zu reinigen, wie ich sehen werde. Da das Salah, rituelles Gebet, ohne Tahara nicht akzeptiert wird, beginnen die Faqih mit eben diesem Kapitel. Die Faqih, das sind die Fiqh-Gelehrten. Auf Arabisch nennt man das ein Faqih. Fa, Qaf, Ya, Ha. Tahara bedeutet sprachlich gesehen Reinheit. Ohne die folgenden 3 Rücken kann es keine Tahara geben. Was ist ein Rücken? Das ist natürlich auch jetzt erstmal alles Grundlagen, die beim Fiqh vorausgesetzt werden, weil man das eben zuvor erwartet, dass man das schon weiß. Ein Rücken, liebe Geschwister, wir finden ja dazu eine Fußnote. Säule einer Sache ist das, worauf sie aufbaut. Rücken einer Sache ist das, worauf sie aufbaut. Das heißt also, wir haben grundsätzliche Bestandteile bei der Reinigung, bei der Tahara, ohne die man sich nicht vorstellen kann, dass ein Tahara überhaupt durchgezogen werden kann, durchgeführt werden kann. Und das sind die folgenden 3. Überlegt mal. Die Person, die sie durchführt, das Mittel zur Durchführung und die Durchführung selbst. Das sind alles 3 Rücken einer jeden Tahara. Ohne die geht es nicht. Und deswegen ist Rücken etwas, ohne das eine bestimmte Sache, in diesem Fall hier die Reinigung, nicht vorstellbar ist. Die ist so entscheidend, die kann man nicht ersetzen. Also ich kann nicht die Person, die es durchführt, ersetzen durch eine andere. Das geht nicht. Entweder du machst die Tahara oder du machst sie nicht, aber nicht ein anderer macht es für dich. Das Mittel zur Durchführung und die Durchführung selbst. Das Mittel zur Durchführung, zum Beispiel die Reinigung, das Wasser und die Durchführung selbst ist der Wudu. Über den ersten Punkt wird in diesem Kapitel nicht gesprochen, über die Person, die es durchführt. Da die Tahara nur für denjenigen wajib ist, der auch beten muss. Somit kommt dieses Thema im Buch über das Salah zur Sprache. Vor der Reinigung muss man als erstes wissen, womit begonnen wird. Diese Reihenfolge wird auch hier eingehalten. Jetzt kommen wir zur Tahara und wollen verstehen, was Tahara eigentlich bedeutet. Was bedeutet sich zu reinigen? Tahara bedeutet die Entfernung von Hadath, was als Hadath gilt, und von Khabath. Was bedeutet Hadath und Khabath? was soll hier entfernt werden durch die Reinigung. Hadath bedeutet sprachlich gesehen Ereignis. Aber das ist, ist irrelevant. Relevant ist die religiöse Bedeutung. Religiös gesehen ist Hadath etwas, das dazu führt, dass dem Betroffenen das Salah und gewisse andere Ibadah nicht gestattet sind. Also Hadath ist etwas, wenn das passiert ist, darf man ein Salah nicht verrichten. Und die Frage ist, was ist das? Das können wir nicht wissen, außer durch Allah und seinen Gesandten, sallallahu alaihi wasallam. Konkret versteht man darunter, dass den Körper entweder Kot, Urin oder Darmluft verlassen hat. Das heißt, wenn eine dieser Sachen geschieht, hat man Hadith. Etwas ist passiert, ein Ereignis ist passiert. Und der Gesetzgeber hat bestimmt, dass diese Dinge eine Tahara ungültig machen. Und deswegen müssen wir dann wieder eine Tahara machen, um diesen Hadith wieder zu entfernen. Also noch einmal, wenn wir uns reinigen, wenn wir eine Tahara machen, dann entfernen wir den Hadith. Was ist der Hadath? Der Hadath ist dasjenige Ereignis, das dazu geführt hat, dass meine Tahara ungültig geworden ist. Das ist dasjenige Ereignis, du kannst auch sagen, was mir verbietet, Salah zu machen. Und konkret sind das diese genannten Dinge und natürlich auch andere, wie wir sehen werden. Wenn jemand seine Notdurft verrichtet hat, ist er Muhdith. Jetzt kommen wir zu einem neuen Begriff. Einfach, dass wir inshallah ta'ala in Zukunft den Begriff immer benutzen können. Ein Muhdith. Muhdith im Arabischen hat viele Bedeutungen. Aber eine davon ist jemand, der etwas getan hat, wodurch er die Eigenschaft Hadith in sich trägt. Wenn jemand seine Notdurft verrichtet hat, ist er Muhdith. Das heißt, er trägt nun die Eigenschaft Hadath, bis er den Wudu vollzogen hat. Als Hadath gilt, obwohl es für sich selbst keiner ist, nach manchen Gelehrten zum Beispiel das Waschen eines Toten oder auch der Schlaf, der zwar selbst auch keinen Hadath darstellt, jedoch mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Ursache dafür ist. Also wir sehen, es gibt Dinge, die gelten bei allen Ulama als Hadath, wie die ersten drei, Kot, Urin und Darmluft, wenn das den Körper verlässt. Und dann gibt es Dinge, die so behandelt werden wie ein Hadath. Und dann gibt es Dinge, natürlich über die die Ulama sich uneinig sind, über die dann inshallah ta'ala später ausführlich geredet wird. Ebenfalls unter diese Kategorie gehört, dass man sich auch reinigen kann, wenn man schon daher rituell rein ist, wie zum Beispiel jemand, der den Wudu vor dem Salah durchführt, obwohl er noch Wudu hat. Also das ist auch wichtig zur Definition. Wenn wir nochmal zurückschauen, bei der Definition hieß es, die Entfernung von Hadath. Das haben wir jetzt gerade geklärt, was Hadath ist. Aber auch, was als Hadath gilt. Was als Hadath gilt. Und wenn jemand also den Wudu erneuert, ist es auch gerade so, als würde er den Hadath noch einmal entfernen. Er hat zwar keinen Hadath mehr, ja, aber es ist auch eine Form der Reinigung. Und deswegen, was als Hadath gilt, dazu gehört eben der zweite Wudu, wenn man schon Wudu hat. Dazu gehört das Berühren des Geschlechtsteils, obwohl das eigentlich kein Hadath ist, aber es wird so behandelt wie das Schlafen. Das Schlafen an sich ist kein Hadath, aber es gibt eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass während des Schlafens Darmluft entweicht. Und deswegen, und man das ja auch nicht mitbekommt, hat der Gesetzgeber bestimmt, dass wenn jemand schläft, dann muss er den Wudu erneuern, weil die Wahrscheinlichkeit einfach groß ist. Und dann auch unter Tahara fällt der Wudu einer Mustahada. Was heißt das? Was ist eine Mustahada? Eine Mustahada ist eine Frau, die ständig blutet, außerhalb ihrer Regelblutung. Eine Frau, die ständig blutet, aber außerhalb ihrer Regelblutung. Und das bedeutet, dass sie eigentlich den Wudu gar nicht halten kann. Richtig? Wenn sie also immer blutet, sie macht den, wie soll sie denn beten? Sie macht den Wudu und dann verliert sie den Wudu sofort wieder, weil das Austreten von Blut aus dem Geschlechtsteil ist eine Form von Hadath. Und deswegen haben wir gesagt, bedeutet Tahara nicht nur die Entfernung von Hadath, sondern auch das, was so behandelt wird, als ob das so wäre. Also Definition noch einmal, was als Hadath gilt, ja, oder was als, vielleicht besser in diesem Zusammenhang, was als Entfernung von Hadath gilt. Was als Entfernung von Hadath gilt. Insofern, der Gesetzgeber sagt, eine Frau, die Mustahada ist, wie soll sie denn den Wudu machen, wenn er die ganze Zeit wieder weg ist? Die Antwort lautet, sie macht den Wudu und der Hadath gilt als entfernt, obwohl er nicht wirklich entfernt ist. Und deswegen ist Tahara nicht nur die Entfernung von Hadath. Ich schreibe das mal dazu, was als Entfernung von Hadith gilt. Also in Klammern noch dazu, weil das wichtig ist und auch manchmal der Fall ist. Also Tahara bedeutet die Entfernung von Hadith, was als Hadith gilt und von Khabath. Und wir schreiben dazu, Tahara bedeutet die Entfernung von Hadith, was als, Klammer auf, Entfernung von Hadith, Entfernung von, Klammer zu, Hadith gilt und von Khabath. Auf diese Art und Weise haben wir diese alle Fälle, inshallah ta'ala, abgedeckt. Für eine Mustahada, die darunter leidet, dass das Blut fließt, wenn sie Wudu macht, dann hat sie nicht wirklich den Hadath entfernt, aber es gilt so, als hätte sie es entfernt. Mit Khabath, jetzt haben wir gesagt, Khabath, wir entfernen ja nicht nur den Hadath, auch den Khabath. Mit Khabath sind alle nachweisbaren Unreinheiten gemeint, das heißt Najasa. Wie zum Beispiel den Urin. Wenn man sich reinigt, bei Tahara geht es ja nicht nur um den Wudu und den Ghusl, sondern es geht ja auch um die Reinigung nach der Notdurft. Nach der Notdurft reinigt man seinen Körper von Restbestandteilen von Unreinheiten, von Najasa. Und das nennt man Khabath auf Arabisch. Khabath kommt von Khabith. Khabith ist etwas Übles. Übles, Hinterhältiges, Ähnliches. Gesetzlich, islamisch betrachtet, gibt es also zwei Arten von Tahara. Tahara ma'nawiyya, Reinigung im übertragenen Sinne. Und Tahara hissiyya, die Reinigung, die empirisch nachweisbar ist. Also eine ist Wudu, und das andere ist, zum Beispiel nach dem Toilettengang, dass man sich reinigt, tatsächlich reinigt. Diese zwei Sachen sind beides Formen von Tahara. Muhdith zu sein bedeutet also nicht, dass man selbst unrein ist und anderes durch Berührung verunreinigt. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, innal muslima la yanjus. Der Muslim wird nicht najis. Der Muslim wird nicht unrein. Man sagt nicht, ich bin najis, sondern man sagt, ich bin muhdith. Allein schon aus Respekt vor der Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Aber warum? Weil unter Najasa verstehen wir die Najasa hissiyya, das heißt die nachweisbare Unreinheit, die empirisch nachweisbare Unreinheit, das heißt die Unreinheit, die man sehen kann, riechen kann, schmecken kann, die man nachweisen kann. Weil diese Art von Unreinheit, ein Muslim wird niemals najis, sondern er wird höchstens Mutanajjis. Mutanajjis heißt, heißt es, bekommt Unreinheit ab. Manchmal ist sie an ihm. Aber er selbst wird niemals Najis. Sondern der Muslim, wenn er sein Wudu verliert, nennt man ihn Muhdith. Er wird höchstens Muhdith. Hadath ist ein Grund dafür, dass Allah Jalla Jalaluhu das Salah nicht annimmt. Tahara ist wie ein Schlüssel, der die Tür zum Gebet öffnet. Sie ist eine Schart, eine Voraussetzung für die Gültigkeit des Gebetes. Ist eine Voraussetzung zu einer Ibadah nicht gegeben, ist diese Fasid. Fasid heißt ungültig. Ist eine Voraussetzung zu einer bestimmten, zu einem bestimmten Gottesdienst, einer bestimmten Ibadah nicht gegeben, ist diese Fasid. Das gilt aber nicht im umgekehrten Fall. Wenn die Voraussetzung erfüllt ist, muss die Ibadah noch nicht gültig sein, noch nicht sahih sein, noch nicht gesetzlich gültig sein. Einfaches Beispiel, um das zu verstehen, was eine Voraussetzung, ein Schart ist. Ein Gebet ohne Wudu ist Fasid. Ein Gebet ohne Wudu ist ungültig. Doch wenn man Wudu gemacht hat, ist das Gebet dadurch nicht automatisch sahih. Jemand, der Wudu gemacht hat, hat noch kein gültiges Gebet gemacht. Richtig? Weil das ist nur eine Voraussetzung. Aber umgekehrt, jemand, der kein Wudu gemacht hat, automatisch sein Salah ist, batil. Also Fasid, ungültig, sofort. Können wir das schlussfolgern. Wallahu a'lam. Mittel zur Tahara, also wir haben ja die Person, die sich reinigt, dann darüber reden wir ausführlich im Kapitel des Salah. Also gemeint ist, wer muss überhaupt Wudu machen? Ja, über die Thematik reden wir jetzt hier nicht, weil darüber wird beim Salah schon gesprochen. Da brauchen wir jetzt nicht nochmal darüber reden, kommt noch später. Dann haben wir die Mittel zur Reinigung, über das reden wir jetzt gerade. Jetzt kommen gleich die verschiedenen Wasserarten. Und wir haben als letztes die Person, die Art und Weise der Durchführung. Und die Art und Weise der Durchführung, das kommt später in Schad. Aber erst muss ich wissen, was ich benutzen darf, bevor ich überhaupt mich anfange zu reinigen. Mittel zur Tahara sind entweder ursprüngliche Mittel wie Wasser oder Ersatzmittel wie Sand und Erde. Wir werden also noch sehen, inshallah, wann kann man Sand bzw. Erde benutzen, um sich zu reinigen. 2.2 Das ist ein bisschen längeres Kapitel. Inshallah versuchen wir mal, was Allah subhanahu wa ta'ala uns dafür an Zeit gibt. Die verschiedenen Wasserarten. 2.2.1 Die Dreiteilung Tahur, Tahir und Najis. Allah subhanahu wa ta'ala, Allah jalla jalaluhu, sagte: وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا. Wir haben vom Himmel Tahur Wasser herabgesandt. Und Tahur Wasser ist reinigendes Wasser herabgesandt. Diese Ayah weist darauf hin, dass wir zum Entfernen von Hadath nicht nur Tahir Wasser, also reines Wasser benötigen, sondern reinigendes Wasser, Tahur Wasser. Doch was ist Tahur Wasser? Also aus diesem Vers entnehmen wir schon einmal, dass es zwei verschiedene Arten von Wasser gibt, mindestens von reinem Wasser. Es gibt reines Wasser und es gibt reinigendes Wasser. Und natürlich gibt es auch schmutziges Wasser. Deswegen haben wir diese Tahur, Tahir und Najis. Doch was ist Tahur Wasser? Tahur bedeutet sprachlich gesehen an sich rein und anderes reinigend. An sich rein und anderes reinigend. Das heißt, dieses Wasser hat zwei verschiedene Eigenschaften und nicht nur eine. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat es in folgender Aya verdeutlicht. Er sagte subhanahu wa ta'ala: وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ. Und er sandte Wasser auf euch aus den Wolken nieder, um euch damit zu reinigen. Also sehen wir, es gibt Wasser, mit denen man sich reinigt. Andersrum, es gibt Wasser, mit dem man sich nicht reinigt. Also irgendwie muss sich dieses Wasser verändert haben zum Beispiel. Weil das Wasser, was Allah subhanahu wa ta'ala vom Himmel herabsendet, das ist das, das Wasser, das er herabgesendet hat, um das mit uns reinigen. Aber manchmal gibt es Wasser, das anscheinend sich verändert hat. Deswegen müssen wir aufpassen. Hier haben wir ein Beispiel für die höchste Ebene des Tafsir, Koran-Erläuterung. Allah erläutert uns selbst, was er mit dem Begriff Tahur im zuvor erwähnten Vers gemeint hat. Ja, schauen wir uns den Vers vorher nochmal an. Der Vers in Surat al-Furqan 25,48, dort heißt es, wir haben vom Himmel Tahur Wasser herabgesandt. Dass da reinigendes Wasser übersetzt worden ist, lassen wir es mal weg. Das ist Tahur Wasser. Die Frage ist, was ist Tahur Wasser, ja Allah? Die Antwort finden wir in Surat al-Anfal, in dem anderen Vers. Dort heißt es, er sandte Wasser auf euch aus den Wolken nieder, um euch damit zu reinigen. Also erklärt Allah Azza wa Jal im Vers von Surat al-Anfal, was er mit dem Wasser meint in Surat al-Furqan. Deswegen heißt es hier, ist dies eine Form von Tafsir der höchsten Ebene. Nämlich, dass Allah selbst erklärt, was er meint. Das ist die deutlichste Form, oder die erste Sache, auf die man schaut. Hat Allah subhanahu wa ta'ala etwas an anderer Stelle im Koran schon uns verdeutlicht? Fertig, dann wissen wir, was er damit meint. Tahur ist also eine, eine Art Wasser, mit dem man sich reinigen kann. Daraus ergibt sich, dass es auch Wasserarten gibt, die nicht dafür vorgesehen sind. Ein weiterer Beweis, dass ein Unterschied zwischen Tahir und Tahur Wasser gibt, ist folgender Hadith. Auch vielleicht eine Information vorweg, denn es gibt manche Ulama, die diese Dreiteilung nicht akzeptieren. Die sind nicht der Meinung, dass es drei Arten von Wasser gibt. Manche Ulama sagen, es gibt nur zwei Arten von Wasser. Entweder Tahir oder Najis. Entweder Tahir, entweder man kann es benutzen zum Reinigen, weil es rein ist, oder es ist Najis. Es gibt keine dritte Form. Aber wir haben gesehen, dieser Vers im Koran und jetzt auch dieser folgende Hadith, ein Hinweis, dass es eher drei Arten gibt, wie die meisten Gelehrten gesagt haben. Wallahu a'lam. Und zwar schauen wir uns diesen folgenden Hadith an, über den Propheten alayhi salatu wassalam. Ein Mann kam zum Gesandten Allahs sallallahu alaihi wasallam und sagte, O Gesandter Allahs, wenn wir auf See sind, haben wir nur wenig Wasser mit uns. Wenn wir uns damit zum Gebet waschen, werden wir dürsten. Dürfen wir den Wudu mit Meereswasser vollziehen? Da sagte der Gesandte Allahs sallallahu alaihi wasallam, das Wasser des Meeres ist Tahur und das Verendete aus dem Meer ist erlaubt zu essen. Das Wasser des Meeres ist Tahur. Das ist die entscheidende Stelle für uns. Denn er hat hier auch nicht gesagt, das Wasser des Meeres ist Tahir. Das ist, weil das ist, liebe Geschwister, eine Selbstverständlichkeit, dass das Wasser des Meeres Tahir ist. Allah subhanahu wa ta'ala hat dieses Wasser erschaffen und die Menschen schwimmen darin, die baden darin, sie reinigen damit vielleicht Geschirr, sie reinigen und so weiter. Wir brauchen nicht, also die Leute, die den Propheten hier gefragt haben, sie brauchen den Propheten nicht fragen, ob man sich mit Meereswasser oder Flusswasser oder nicht reinigen darf oder ob das Wasser sauber ist. Das ist eine Selbstverständlichkeit. Die Frage macht keinen Sinn. Sie haben bestimmt nicht gedacht, dass wenn ihre Kleider ins Meer fallen, dass die Kleider deswegen najis sind und sie deswegen anderes Wasser brauchen, um es zu reinigen. Also fragen sie über etwas darüber hinaus. Die Fragen über Wudu. Also haben sie verstanden, es gibt hier Wasser, mit dem man sich reinigen darf und es gibt Wasser, mit dem man sich nicht reinigen darf. Und die Antwort war, des Propheten, das Wasser ist, hat nicht das Wasser Tahir, das ist an sich rein. Nein, es ist Tahur. Das Wort Tahur im Arabischen bedeutet rein und reinigend. Nicht nur rein wie Tahir, sondern rein und reinigend. Und das Verendete aus dem Meer erlaubt zu essen, das ist eine Hinzufügung von ihm, sallallahu alaihi wasallam, als eine Barmherzigkeit für den Fragenden. Denn derjenige, der auf dem Meer, auf See ist oft, hat ja mit diesen Sachen viel zu tun. Deswegen gibt er ihm hier diese Informationen mit, noch bevor er danach gefragt hat, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam weiß, dass dieser davon profitieren wird. Aus diesem Hadith geht klar hervor, dass den Sahaba radiallahu anhum bewusst war, dass sich nicht jedes Tahir, was er dazu eignet, den Hadith zu entfernen. Also, dass man kein Wudu hat zum Beispiel. Tahur bedeutet also an sich rein und anderes reinigend. Weil das ist auch rein sprachlich schon im arabischen Wörterbuch, wenn man das schaut, wie in der Fußnote heißt von Lisan al-Arab von Ibn Manzur, rahimahullah. Wenn man da reinschaut, dann findet man, dass das Wort Tahur im Arabischen an sich rein und anderes reinigend bedeutet. Und die Sprache ist Hujjah. Also die Sprache, das heißt, dass wir den Vers verstehen gemäß der Sprache der Araber, ist ein Argument für die Ulama, die sagen, es gibt die für die Dreiteilung der Wasserarten plädieren. Tahur bedeutet also an sich rein, anders reinigen. Das heißt, es ist sauber und kann andere Dinge reinigen. Dazu gehört jedes natürliche Wasser, das als Regen, Hagel oder Schnee vom Himmel fällt oder von Gletschern abfließt. Auch Wasser aus fließenden Gewässern wie Flüssen, Meeren, Bächen oder auch Seen und Brunnen ist Tahur und darf zur Entfernung des Hadath verwendet werden. Der Beweis dafür, dass Wasser aus der Erde, wie zum Beispiel aus Brunnen, Tahur ist, ist folgende Ayah. Das folgende Ayah. Allah subhanahu wa ta'ala sagte in Surat al-Mu'minun, Surah 23, Vers 18,
وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض.
Das heißt sinngemäß übersetzt: Wir lassen vom Himmel Wasser, das Wasser vom Himmel kommt. Ja, das ist ja schon der Beweis, dass das Wasser, was jetzt von oben kommt, Tahur ist. Weil das haben wir vorher schon kennengelernt. Es ist Tahur. Es ist an sich rein und reinigend. Das Wasser vom Himmel. Allah hat ja vorhin gesagt, dass er das Wasser absendet, damit wir uns damit reinigen. Damit er uns damit reinigt. لِيُطَهِرَكُمْ بِهِ. Und jetzt sagt er über dieses Wasser, was vom Himmel kommt, wir lassen vom Himmel Wasser in bestimmtem Maß herabkommen und lassen es sich dann in der Erde aufhalten. Also Allah subhanahu wa ta'ala steckt dieses Wasser in die Erde. Also wissen wir, dass das Wasser in der Erde vom Himmel kommt. Das Wasser im Brunnen, das Wasser, wenn wir unten buddeln, auf Wasser stoßen, war dieses Wasser, ist ursprünglich von oben runtergekommen. Und wenn dieses Wasser von oben runtergekommen ist, dann ist es ebenfalls Tahur. Das hat sich ja nicht, es ist ja kein anderes Wasser, es ist ja das gleiche Wasser wie vorher auch. War dieser Hadith oder dieser Vers ist ein Beweis dafür, dass wir Brunnenwasser und auch anderes Wasser, also die Seen zum Beispiel, und die Meere und die Bäche, das alles, Wasser kommt von oben. Es gibt zwar Wasser im Fluss, richtig, aber ein riesiger Teil davon ist ja vom Regen gekommen. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat gesagt, dass das Regenwasser erlaubt ist für den Wudu. Also können wir auch Meereswasser benutzen, Flüsse benutzen, Bäche benutzen. Alles können wir daraus ableiten. Diese Ayah weist darauf hin, dass es dasselbe Wasser ist wie das vom Himmel. Somit erhält es auch den gleichen Hukum, die gleiche rechtliche Bestimmung. Was heißt der Hukum? Hukum in diesem Fall ist, man darf es benutzen für Wudu. Wenn man das vom Himmelswasser benutzen darf, dann darf man auch ein Brunnenwasser benutzen. Manche Gelehrte sind der Ansicht, dass man den Wudu auch mit Tahir Wasser vollziehen darf. Das ist jetzt die zweite Ansicht, wie wir gesagt haben, die Hanafiya. Sie sind der Ansicht, dass man auch den Wudu vollziehen darf mit Wasser, das nicht Tahur ist, sondern nur Tahir ist. Und sie stützen sich auf folgende Überlieferung. Abdullah ibn Mas'ud radiallahu ta'ala anhu berichtete, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam in der Nacht, in der die Djinn zu ihm kamen, sagte, also das ist ein Hinweis auf Surat al-Ahqaf, Surat 46, Vers 29, wenn ich es nachlesen möchte. Was hast du in deinem Lederbeutel? Er sagte, Nabith. Also der Prophet fragte, was hast du in deinem Lederbeutel? Damals hat man Lederbeutel benutzt zum Aufbewahren von Getränken zum Beispiel. Er sagte, Nabith. Nabith ist eine Art Fruchtgetränk oder ein Saft. Ja.
kann auch berauschend sein. Kann auch berauschend sein, aber Nabil kommt von Nabada. Und Nabada bedeutet, dass man etwas ins Wasser geworfen hat, wodurch es einen Geschmack bekommt. Also manche Leute, sie nehmen ein Glas Wasser und sie legen darin zum Beispiel eine Dattel rein oder ein Stück Obst oder was auch immer. Und am nächsten Tag trinken sie dieses Wasser. Weil das hat dann einen sehr süßlichen Geschmack. Das hat Aisha für den Propheten auch gemacht. Und das darf man dann auch darf man trinken, solange das natürlich nicht zu lange rumstand. Weil wenn es zu lange rumstand, dann gärt es. In diesem Hadith, also er sagte, was hast du in deinem Leder? Er sagte, Nabith. Also eine Art Saftgetränk. Dann sagte er, sallallahu alaihi wasallam, und das ist der entscheidende Satz, Nabith, er sagte, Tamratun tayyiba wa ma'un tahur. Das heißt, Nabith entsteht aus guten Datteln und tahur Wasser. Und Tahur Wasser. Oder, also auf jeden Fall können wir aus diesem Hadith ableiten, ja, dass der Abdullah bin Mas'ud in seinem Lederbeutel einen Saft hatte, der entstanden ist aus Datteln. Wie ich gerade gesagt habe, man nimmt Datteln, legt sie ins Wasser und lässt sie über Nacht, bis das Wasser seinen Geschmack angenommen hat. Dieses Wasser jetzt, das ist ja nicht mehr das Wasser, wie es ursprünglich war. Und das ist ja, aber auch nicht, das heißt, es ist nicht Tahur. Es ist nicht Tahur. Es ist nicht so, wie das Wasser vom Himmel, was herabgekommen ist, sondern es hat sich verändert. Den Geschmack hat sich verändert, die Farbe hat sich verändert, der Geruch hat sich verändert. So. Und, aber du kannst auch nicht sagen, dass das Wasser Najis ist. Weil es ist ja nicht, es ist keine Najasa drin gewesen, es ist keine Unreinheit reingekommen, da war kein Urin drin oder ähnliches. Sondern Datteln ist ein Essen, das Tahir ist. Man darf das essen, ist rein. Und diese Zwischenform nennt man eben Tahir. Und wenn der Prophet ﷺ dieses Getränk als Tahur bezeichnet, dann ist es ein Beweis dafür, dass man sich damit immer noch reinigen darf, obwohl es sich verändert hat. In diesem Hadith wird Nabith als Tahur bezeichnet, obwohl dieses Wasser seine drei Eigenschaften Geruch, Farbe und Geschmack verändert hat. So, wie gehen wir jetzt damit um? Die Antwort lautet, doch dieser Hadith ist daif. Dieser Hadith ist daif. Insofern dürfen wir ihn nicht als Beweis verwenden. Weil die Gelehrten, die das als Beweis verwendet haben, sie haben ihre Entschuldigung dafür. Aber wir wissen, der ist nicht authentisch auf den Propheten zurückzuführen. Sonst wäre er ein Argument für ihre Ansicht. In diesem Hadith wird dieser Hadith daif. Das heißt, er ist nicht sahih, er ist nicht authentisch. Außerdem war Ibn Mas'ud radiallahu ta'ala anhu in dieser Nacht nicht mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam zusammen. Also das heißt, dieser Hadith ist nicht nur, dass er unauthentisch ist, sondern er ist auch inhaltlich falsch. Warum? Weil wir ihn auf authentische Weise überliefert haben in Sahih Muslim, dass Ibn Mas'ud nicht dabei war in der Nacht, in der der Prophet alaihi wasallam die Jinn sich mit den Jinn getroffen hat. Kein Sahabi war anwesend und war bei diesem Ereignis dabei, sondern der Prophet ﷺ war abseits und hat es ihnen mitgeteilt. Insofern, dieser Hadith ist nicht authentisch und kann deswegen nicht als Beweis benutzt werden dafür. Also haben wir jetzt Wasser, das Tahur ist, wie das Wasser vom Himmel, dann haben wir Wasser, das Tahir ist, wie zum Beispiel das Wasser, das sich durch Datteln verändert hat. Wasser, das eines seiner Eigenschaften verwendet hat, wie Geruch, Farbe und Geschmack. Und dann haben wir Najis. Najis, gesetzlich unreines Wasser, beziehungsweise Mutter Najis, verunreinigt, nennt man Wasser, nachdem es durch eine Najasa verunreinigt wurde. Najasa ist alles, was gesetzlich betrachtet unrein ist, wie zum Beispiel der Urin eines erwachsenen Menschen. Taban, was Najis ist und was nicht Najis ist, das wird im Laufe des Kapitels oder im Laufe dieser Kapitel verdeutlicht, bi'idhnillah azza wa jal, beziehungsweise am Ende von dem Kapitel der Tahara, die Reinigung, weil es ja bei der Reinigung nicht nur um den Wudu und den Ghusl geht, sondern es geht auch um die Entfernung von Najasa. Das heißt, dass man sich nach dem Toilettengang zum Beispiel reinigt. Und dafür muss ich ja wissen, wovon muss ich mich reinigen. Aber erstmal reden wir über das, was man aktiv tun muss, bevor das, was man vermeidet.
والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ماخ نازلين فيه إن شاء الله بعد نكست مال فايتا بام كابيتل 2.2.2. Wir haben Kapitel 2.2.1 abgeschlossen. Jetzt machen wir nächstes Mal weiter bei: Wann verliert Wasser die Tahur-Eigenschaft? Wallahu a'lam.